Ja, geistliche Erneuerung, Josua Kapitel 5. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle das Kapitel schon gelesen habt. Ich habe so zur Vereinfachung da vier Punkte gesehen in diesem Kapitel und diese vier einzelnen Punkte beginnen alle mit dem gleichen Buchstaben. Dann kann man sich's besser merken. Und das möchte ich kurz diese vier Punkte sagen, über die wir heute auch reden, bevor ich den Text lese. Im ersten geht es um den Bund Gottes mit Abraham. Also das erste Wort heißt Bund. Und da geht es um die Beschneidung. Aber der Bund von Gott, das ist das erste. Der zweite Punkt ist das Blut, das unsere Sünden bedeckt und die Israeliten aus der Knechtschaft in Ägypten befreit hat. Das ist in dem Passafest, geht es um das Blut. Das dritte Wort heißt Brot. Da geht es um dieses temporäre Himmelsbrot, das Manna, was ja dann aufgehört hat in unserem Kapitel und durch die Früchte des Landes ersetzt wurde. Und das vierte Wort ist Befehlshaber. Weil der Josua hat am Ende des Kapitels eine Begegnung mit jemand, der sagt, ich bin der Befehlshaber oder der Fürst über das Heer Gottes. Sehr interessant. Also dieses Kapitel jetzt, da geht es darum, dass die Israeliten gerade eben über den Jordan gegangen sind. Und sie sind in das verheißene Land hineingekommen und ihre Aufgabe jetzt wird sein, das Land einzunehmen und zu erobern. Sie sind direkt vor der Stadt Jericho, an dem Ort Gilgal. Und im Buch Josua wird uns ja auch erzählt, wie dann die Israeliten in drei großen Heereszügen, in drei großen Eroberungszügen in der Mitte des Landes, im Norden und im Süden, dann das Land einnehmen. Und das Buch Josua ist ja auch für uns Gläubige im Neuen Bund ein Buch voller Symbolik, wo uns auch gesagt wird, wie wir im Glauben Bereiche in unserem eigenen Leben einnehmen sollen, die noch nicht unter der Herrschaft von Jesus stehen. Ja, und jetzt muss man sich das ja so vorstellen, das Volk Israel, die sind gerade eben über den Jordan gegangen, die letzte Predigt hier in der Gemeinde war diese Gedenksteine. Und jetzt sind sie im verheißenen Land, an dem Ort, wo Gott seinen Segen verheißen hat. Und jetzt müssen doch noch ein paar Dinge passieren, damit Gott sie gebrauchen kann, damit sie auch geistlich erneuert sind und diesen Eroberungszug, diesen Siegeszug beginnen können. Und wie gesagt, Bund, Blut, Brot und Befehlshaber, diese vier Dinge, über die wollen wir uns heute unterhalten. Und diese Dinge, diese Punkte im Alten Testament, die weisen ja auch immer auf Jesus hin. Ja, das Alte Testament ist ein Malbuch, ein Illustrationsbuch für geistliche Wahrheiten, die auf Jesus hinweisen. Deswegen ist es ja auch für uns heute interessant. Jetzt lese ich mal den ersten Abschnitt in Kapitel 5, da geht es um den Bund Gottes mit Abraham, Vers 2 bis 9. Da steht, in jener Zeit sprach der Herr zu Josua, mache dir steinerne Messer und wiederhole die Beschneidung an den Söhnen Israel. Da machte sich Josua steinerne Messer und beschnitt die Söhne Israel am Hügel Aralot. Und dies ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Alles Volk männlichen Geschlechts, das aus Ägypten gezogen war, alle Kriegsleute waren unterwegs in der Wüste gestorben bei ihrem Auszug aus Ägypten. Denn das ganze Volk, das auszog, war beschnitten gewesen. Aber das ganze Volk, das in der Wüste unterwegs bei ihrem Auszug aus Ägypten geboren worden war, hatte man nicht beschnitten. Denn die Söhne Israels wanderten 40 Jahre in der Wüste, bis die ganze Nation umgekommen war. Die Kriegsleute, die aus Ägypten ausgezogen waren, weil sie nicht auf die Stimme des Herrn gehört hatten und weil der Herr ihnen geschworen hatte, sie das Land nicht sehen zu lassen, das der Herr ihren Vätern geschworen hatte, uns zu geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. und ihre Söhne hatte er statt ihrer aufkommen lassen. Dieses nun beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie unterwegs nicht beschnitten hatte. Und es geschah, als die ganze Nation vollständig beschnitten war, da blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen Ort Gilgal, das heißt Abwälzung, bis zum heutigen Tag. Also es geht um die Beschneidung, um den Bund Gottes. Die Beschneidung, die erste Beschneidung hebräischer Männer wird uns im ersten Buch Mose Kapitel 17 erwähnt, wo Gott dem Abraham sagt, er soll sich beschneiden lassen. Und da heißt es, und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach: Ich, siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir. Also diese Gott macht einen Bund mit Abraham. Und dann sagt Abraham: Was ist jetzt meine Aufgabe? Was ist mein Teil an diesem Bund? Und dann sagt Gott: Dein Teil ist, dass du und deine Nachkommen sich beschneiden lassen sollen. Also die Beschneidung an der männlichen Vorhaut, das ist das Zeichen des Bundes. Es gab ja damals und es gibt auch heute viele Völker, die auch die Beschneidung praktizieren, auch mit religiösen Motiven. Aber die jüdische Beschneidung war ganz klar göttlichen Ursprungs. Der Ritus war von Gott eingesetzt als Siegel oder Zeichen des Bundes, den er in seiner Gnade mit Abraham geschlossen hatte. Und aufgrund dieses Bundes würde der Herr der Gott Abrahams sein und seiner Nachkommen, würde Abraham der Vater vieler Völker sein und Abraham und seinen Nachkommen wird das ganze Land Kanaan gegeben werden. Die Beschneidung war sozusagen eine Ratifizierung oder Bestätigung dieses Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Natürlich war die rein äußerliche Form der Beschneidung wirkungslos, wenn nicht gleichzeitig das Herz beschnitten war. Ein reines Herz, vollständig Gott hingegeben. Und das ist im ganzen Alten Testament immer wieder, spricht Gott das an, dass er sagt: Ihr Juden, ihr denkt, wir sind ja äußerlich beschnitten und alles ist gut. Aber es geht nicht nur ums Äußerliche, sondern um euer Herz. Und so ist, lesen wir ein paar Stellen, 5. Mose 30, wo es heißt: Und der Herr dein Gott wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Also hier sehen wir auch schon, es geht Gott um das Herz, um die Herzensbeschneidung, nicht um rein die äußerliche Form. 3. Mose 26, so will auch ich mich ihnen entgegenstellen und sie in das Land ihrer Feinde wegführen, dann wird sich ja ihr unbeschnittenes Herz demütigen. Da spricht Gott das auch an, ihr seid zwar äußerlich beschnitten, aber das Herz ist nicht dabei. Und deswegen muss Gott das Volk Israel immer wieder auch demütigen. Oder in Hesekiel 44 heißt: Denn ihr habt fremde Leute mit unbeschnittenem Herzen und unbeschnittenem Fleisch in mein Heiligtum hineingelassen und so mein Haus entheiligt. Oder Jeremia 9, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich heimsuchen werde alle die Beschnittenen mit den Unbeschnittenen. Denn alle Völker sind unbeschnitten und ganz Israel hat ein unbeschnittenes Herz. Die Völker sind unbeschnitten, Israel ist zwar beschnitten, aber das Herz ist nicht mit dem Herrn. Und das spricht Gott immer wieder an. Und jetzt, nach diesen 40 Jahren, wo die Kinder Israel in der Wüste gewandert sind und diese ganze Generation, die neue Generation, die jetzt gewachsen ist, nicht beschnitten ist, jetzt sagt Gott: Bevor ihr dieses den neuen Eroberungszug in Israel macht, im Land Kanaan, müsst ihr euch beschneiden. Das heißt, ihr müsst auch mit eintreten in diesen Bund, den ich mit Abraham gemacht habe. Abraham, Isaac, Jakob, Josef und jetzt die Nachkommen. Dieser Bund Gottes, das ist ja etwas, wo wir heute, wir sind ja keine Juden, wir sind ja nicht beschnitten. Und das geht es auch nicht, um dieses äußerliche Beschneiden. Aber Jesus hat mit uns auch, Jesus hat auch einen Bund gemacht mit jedem, der ihn als Herrn und Heiland in sein Herz aufgenommen hat. Und Jesus sagt an einer Stelle, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Hier sehen wir eine Parallele, dass beim Abraham war seine Entscheidung, das Heimatland zu verlassen und in ein neues Land zu gehen, das war nicht das Erste, sondern die erste Entscheidung war Gottes Impuls, Gottes Erwählung. Und wenn wir manchmal als Christen heute sagen, ja, an dem und dem Tag habe ich mich bekehrt und Jesus in mein Herz aufgenommen, dann ist es ja gut und richtig. So beginnt das Glaubensleben. Aber bevor wir uns bekehren konnten, hat Gott zu uns Ja gesagt. Hat Gott uns in der Ewigkeit schon erwählt, sagt die Bibel. Gott hat sein Ja zu uns gesprochen, bevor wir Ja zu ihm sagen konnten. Und jetzt sagt Gott in diesem Kapitel zu Josua, beschneidet dieses Volk und dieses Volk muss jetzt auch wieder sein Herz beschneiden lassen. Es muss jetzt in diesen Bund äußerlich und auch innerlich eintreten und es muss wieder, wie wir heute im Lied gesungen haben, auch innerlich zur Ruhe kommen und sich ganz auf diesen Grund, auf dieses Fundament des Glaubens stellen. Gott hat zuerst Ja zu uns gesagt. Wir treten ein in diesen Bund mit Abraham. Das heißt, wir schauen zurück. Das ist ja etwas, was schon geschehen ist. Gott hat dieses Volk erwählt. Gott hat auch uns erwählt als Nachfolger Jesu. Und Jesus sagt, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich war der Erste. Und stellt euren Glauben auf dieses Fundament, auf das Ja Gottes. Das Ja Gottes steht hinter unserem Ja. Dieser Bund ist das Erste und wir sagen Ja und wir folgen Jesus nach. Jesus sagt an einer Stelle, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Diese Reaktion von unserer Seite, dass auch wir in diesem Bund Gottes ganz bewusst wieder Ja sagen zu dem Bund Gottes, der am Anfang steht, der in der Ewigkeit geschlossen wurde, auch für unser eigenes Leben und auch für die Gemeinde. Diese Reaktion von unserer Seite heißt, ich lasse mich auch mein Herz beschneiden. Ich sage ja, ich stelle mich zur Verfügung, wie es im Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2 heißt. Dieser Vers wurde auch schon vorgelesen. Gebt eure Leiber zum Opfer, welches das einzig wahrhaftige Opfer sein kann, euer Leib zur Verfügung zu stellen. Das ist dieses sich hingeben und auch den Bund äußerlich und innerlich Ja sagen zu diesem Bund Gottes. Das Äußere, dass wir verstecken uns sehr leicht hinter dem Äußeren, dass man äußerlich sind, dass wir in den Gottesdienst kommen, dass wir teilnehmen, dass wir äußerlich zur Gemeinde gehören. Aber innerlich, Gott fragt, bist du auch innerlich bei mir? Bist du innerlich auch hingegeben? Und gibst du dein Leben hin, deine Gedanken hin, deine Zeit, deine Energie, dann kann ich dich gebrauchen. Und Gott sagt, ich kann nur solche Leute gebrauchen, auch jetzt auf diesem Eroberungsfeldzug im Land Kanaan, die Ja sagen zu diesem Bund und die sich mit hineingeben, sich integrieren. Das ist der Punkt 1, Bund Gottes mit Abraham, der Gnadenbund, der Segensbund. Und das ist ein Bund, wo sie zurückschauen und wieder sich beschneiden lassen. Lässt du dich auch beschneiden? stellen wir uns auch zur Verfügung? Das fragt Jesus dich heute. Ein zweiter Punkt, und da wird jetzt das Passa angesprochen, das ist ganz kurz in Vers 10 und 11. Und die Söhne Israel lagerten in Gilgal und sie feierten das Passa am 14. Tag des Monats, am Abend in den Steppen von Jericho. Und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Also sie feiern jetzt das Passa wieder. Und das ist nun auch eine interessante Sache. Das Passafest ist für die Juden auch etwas ganz Wichtiges. In 2. Mose Kapitel 12 lesen wir über die Einsetzung vom Passafest. Das ist ja bei Nacht geschehen. Das Passafest, da mussten die Juden in der ersten Nacht noch in Ägypten das Blut eines einjährigen Lammes an die Türpfosten streichen. Und dann in diesem Abschnitt 2. Mose 12, da gibt es ein paar wichtige Verse, wo es heißt, es ist des Herrn Passa. Also das ist von Gott eingesetzt, dieses Ritual, dieses Fest. Und da heißt es in Vers 13, das Blut soll euer Zeichen sein. Das heißt, dieser Wirt, der Gerichtsengel, der ist überall dort vorbeigegangen, wo er das Blut gesehen hat. In Vers 13 heißt es, wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und Vers 14, ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben. Jetzt haben die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten 40 Jahre verstreichen lassen und nie das Passafest gefeiert. Nie. In den ganzen 40 Jahren nicht. Und jetzt erst in Gilgal, bevor sie nun zu diesem Eroberungszug ansetzen, da feiern sie das Passafest. Was bedeutet das? Passa redet von Blut. Und das Blut dieses stellvertretend geschlachteten Lammes, damals in der ersten Passanacht, dieses Blut musste gesehen werden. Das Blut war hinter an den Türpfosten eines jeden Hauses von den Israeliten. Und jetzt kann man sich so denken, der Gerichtsengel, der ist da vorbeigegangen, hat diese Türpfosten gesehen. Hat der sich vielleicht manchmal auch überlegt, ob jetzt die Leute, die hinter dieser Türe sind, ob die auch wirklich würdig sind für das Blut, ob die wirklich würdig sind für das Volk Gottes, würdige Leute. Und die Antwort darauf, ob er sich das überlegt hat oder nicht, kurzum, niemand von uns ist würdig genug. Niemand von uns ist würdig. Und der Würgeengel, der Gerichtsengel, der wollte nur das Blut sehen. Weil das Blut bedeutet, dass den Anforderungen Gottes Genüge getan wurde. Wir denken ja bei der Vergebung oft nur von uns aus. Hauptsache, mir ist jetzt schnell wieder vergeben und ich kann wieder neu mit Jesus unterwegs sein. Aber das ist nur die eine Seite. Das Blut beim Passafest oder überhaupt in der Bibel, da geht es um die Anforderungen Gottes, um den Maßstab Gottes. Und dieses Blut eines geschlachteten Lammes, das hat jetzt zuerst die Anforderungen Gottes, den Anforderungen Gottes genügt, damit die Gerechtigkeit Gottes wieder hergestellt wurde. Und das ist der erste Punkt. Und da ist niemand würdig. Niemand ist würdig genug. Aber das Wichtige ist, dass du und ich, dass wir das Blut von Jesus für uns persönlich nehmen und sagen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Darin kann ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Es gibt nichts anderes, was uns würdig macht, als das stellvertretende Leiden und Sterben von Jesus. Und darauf sollen wir uns auch wieder ganz neu stellen. Was gibt es sonst noch, was in unserem Leben würdig genug wäre? Und deswegen musste das Volk das Passafest wieder feiern. Das war erst zum dritten Mal überhaupt, dass sie das Passafest gefeiert haben. In 4. Mose Kapitel 9 haben sie es auch gefeiert und jetzt zum dritten Mal. Das Blut bedeckt unsere Sünden. Das Blut von Jesus macht uns frei, aber es es tut die Forderungen, den Forderungen Gottes genügen. Das ist der Punkt. Und es macht uns frei. Jesus sagt beim Abendmahl, dies tut zu meinem Gedächtnis. Das heißt, jedes Mal beim Abendmahl stellen wir uns wieder ganz neu auf das vollbrachte Werk von Jesus. Und stellen auch unseren Glauben auf das Werk von Jesus. Das ist genug. Das ist genug. Wir können dem nichts hinzufügen durch unsere guten Werke und durch unsere Anstrengungen. Wir können dem nichts hinzufügen. Es ist genug. Und in dieser Nacht wurden die Israeliten durch die Hand Gottes und durch das Blut aus der Gefangenschaft von Ägypten herausgeführt. Durch ein Wunder, durch das Blut. Das heißt, auch wir, heute wird ein Mensch durch das stellvertretende Leiden und Sterben von Jesus aus dieser Knechtschaft der Sünde herausgeführt. Aus den vielen Gefangenschaften, die ein Mensch ohne Jesus hat. Und das ist der einzige Weg. Also das Passafest, das Blut. Sind wir würdig genug? Nein. Das Blut von Jesus reicht aus, um uns würdig zu machen und in die Gegenwart Gottes gerecht darzustellen. Ein dritter Punkt, der hier erwähnt wird, das ist sehr interessant. Das ist nämlich das Brot. Und das wird so kurz fast nebenbei erwähnt in Vers 11. Und sie aßen von dem Ertrag des Landes am Tag nach dem Passa. Ungesäuertes Brot und geröstete Körner an eben diesem Tag. Und in Vers 12, das Manna aber hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Ertrag des Landes aßen. Und es gab für die Söhne Israel künftig kein Manna mehr. Und sie aßen von der Ernte des Landes Kanaan in jenem Jahr. Das Manna, das war zu der Zeit der Wüstenwanderung das Brot vom Himmel. Psalm 105, Vers 40, sie baten, da ließ er Wachteln kommen und er sättigte sie mit Himmelsbrot. Und 5. Mose Kapitel 8, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst hatten. Und ließ Manna auf sie regnen zur Speise und gab ihnen Himmelsbrot. Psalm 78. Offenbarung 2 heißt es, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Also das Manna war eine Wundernahrung, welches jeden Tag von Gott für Israel geschenkt wurde während ihrer langen Reise durch die Wüste. Es geht beim Manna einerseits um Gottes Versorgen. Und wir lesen ja in diesen langen Kapiteln im zweiten Buch Mose, dass die Israeliten, die waren ja zwar in Ägypten unterdrückt, aber sie hatten trotzdem ganz gutes Food zu essen dort, also auch Zwiebeln und Knoblauch und ganz nette Sachen, gutes Fleisch und so weiter. Und das hat ihnen dann gefehlt und sie haben den Mose angegriffen und gesagt, du bringst uns hier in die Wüste und es gibt nichts Gescheites zu essen. Und dann haben sie erlebt, wie Gott sie versorgt. Und jeden Morgen, wie im Tau oder zu der Tauzeit, da ist das Manna vom Himmel gefallen und sie mussten es in der Frühe aufsammeln und in Krüge sammeln. Und das ist ja auch ein Bild dafür, dass auch wir die geistliche Nahrung am Morgen früh sammeln sollten, weil im Laufe des Tages sind wir gedanklich schon so vollgepfropft, also mit so vielen Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, dass wir vom Kopf und vom Herz her wir haben keine Antenne mehr oder weniger Konzentration und Aufnahmevermögen für das Wort Gottes. So mussten die Israeliten dieses Manna am Morgen früh sammeln, da wo sonst noch keine viele Einflüsse waren. Und sie durften auch sich einfach kindlich darauf verlassen, dass jeden Morgen eine neue Nahrung da ist, genug für den ganzen Tag. Und dann wurde ihnen gesagt, ihr könnt dann bitte nicht am Sabbat noch vorher sammeln, also am Sabbat auch noch sammeln, weil es gibt am Tag vorher gibt's genug für den Sabbat. Und manche wollten aber das trotzdem noch machen und haben gemerkt, das geht nicht. Also wenn man am Morgen früh noch lange ausgeschlafen hat und dann noch schnell Manna sammeln wollte, dann hat man gemerkt, das, was da liegt, das ist schon stinkend, das kann man nicht mehr essen. Und so ist die geistliche Nahrung auch für uns, es ist ein Hinweis, dass am Morgen früh, wenn unser Geist noch frisch ist, dann sollen wir auch die geistliche Nahrung aus dem Wort Gottes, aus der Bibel aufnehmen und uns zuerst damit sättigen. Und nicht nur natürlich mit der Bibel, sondern es ist ja auch ein Bild auf Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Also Jesus in uns und wir in ihm, das ist auch ein Bild für das Manna. Jesus ist das Brot des Lebens. Er sättigt unsere Seele. Oder wie der Augustin gesagt hat, die Seele wird, das Herz wird, bleibt unruhig, bis es Ruhe findet in dir, oh Gott. Das Manna war für die ganze Zeit der Wüstenwanderung das Brot, das Versorgen Gottes. Und dann, als sie jetzt im verheißenen Land waren und das Passa feiern und die Beschneidung praktiziert haben, dann hört dieses Manna auf. Und sie essen jetzt von den Früchten des Landes. Das heißt, diese zeitlich begrenzte Nahrung, die hört auf und jetzt sind sie am Ort, wo Gott sie segnet und wo Gott sie auch versorgt. Und sie essen von den Früchten des Landes. So dürfen wir auch im Blick auf unser Leben, auf unsere Zukunft, auf unsere Planungen und strategisches Denken und alles Mögliche eigentlich kindlich vertrauen, dass Gott versorgt. Für unser persönliches, geistliches Leben, aber auch als Gemeinde. Gottes Versorgen ist da. Und dieses Manna, das war ein Wunderbrot. Mit dem haben sie gar nicht gerechnet. Und wenn man sich das so ausdenkt, wo soll jetzt da das Brot herkommen? Ja, das kann sich ein menschlicher Gedanke, Verstand gar nicht so ausdenken. Aber Gott hat sie versorgt. Und wir sollten auch viel mehr, auch kindlich vertrauen, dass Gott, der Allmächtige, der versorgt uns auch mit geistlicher Nahrung, mit dem, was wir brauchen, sodass wir satt werden. Das kommt von Jesus, das kommt aus der Heiligen Schrift. Das kommt durch den Geist Gottes, der uns die Bibel lebendig macht. Wir haben als Familie, als Ehepaar auch das immer wieder erlebt, dass eigentlich die Führung Gottes in unserem Leben war immer ganz unspektakulär und auch einfach so ganz natürlich, wie jetzt hier die Israeliten, die haben das Manna gegessen und plötzlich hört es auf, aber Gott macht etwas Neues. Gott schenkt ihnen diese Nahrung des Landes. Und wir müssen nicht immer so viel und so verzweifelt planen und überlegen, sondern kindlich vertrauen auf einen Gott, der Wunder tut und der uns versorgt. Ein vierter Punkt noch zum Schluss. Und das ist nur in drei Versen hier, wird das kurz angedeutet, Vers 13 bis 15. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert war gezückt in seiner Hand. Da ging Josua auf ihn zu und sagte zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn. Gerade jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Da sprach der Oberste des Heeres des Herrn zu Josua, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Hier ist jemand, der plötzlich auftaucht und der sich vorstellt als der Befehlshaber über ein Heer. Und der Josua als militärischer Führer, der hat nur eine Frage. Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Weil wenn du ein Feind bist, dann sind wir gerade im Kampf, dann müssen wir gegeneinander kämpfen. Und auch nachher, als der sich erklärt, diese Person, da sagt Josua, was für Befehle hast du für mich? Was redest du zu mir? Was gibt es, was ich beachten muss? Und diese Person, die sagt, ich bin ein Befehlshaber, ich bin der Befehlshaber, der Oberbefehlshaber, der Fürst und jetzt nicht über das Heer der Israeliten. Weil das würde man ja eigentlich annehmen. Die Israeliten, das sind die, die jetzt das Land einnehmen müssen. Die müssen sich ja jetzt vorbereiten, die müssen sich noch in der Kriegskunst noch etwas und dies und jenes noch beachten. Aber diese Person sagt, ich bin Befehlshaber über das Heer des Herrn, über das Heer Gottes. Und Jesus sagt, als er am Kreuz ist oder im Garten Gethsemane, sagt Jesus, also wenn ich wollte, dann könnte ich das Heer Gottes, Tausende, Zehntausende von Engeln rufen und die würden für mich kämpfen, die würden das hier, die Situation verändern. Das Heer Gottes ist da, aber wir sehen es oft nicht. Und der Josua musste jetzt diese Begegnung mit dieser Person haben. Es steht nicht, wer es war. Aber ich persönlich denke, dass uns ja Jesus im Alten Testament an verschiedenen Stellen begegnet. Der Jakob hatte so eine Begegnung am Pniel mit jemandem, der mit ihm gekämpft hat, wo er dann später sagt, Gott hat mit mir gekämpft. Und er sagt, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Auch hier hat der Josua, bevor es dann in den Kampf gegen Jericho geht, er hat eine Begegnung mit jemand aus der ewigen Welt. Und er sagt, bist du für uns oder gegen uns? Und diese Person sagt, weder noch. Er sagt, nein, sondern ich bin der Befehlshaber über das Heer des Herrn. Was er sagt ist, der Herr kämpft und siegt mit seinen Waffen und mit seiner Armee für die, die sich ganz ihm hingegeben haben. Für die, die jetzt sich vorbereitet haben, die zur Verfügung stehen, die das Blut für sich in Anspruch genommen haben, die in den Bund wieder neu eingetreten sind. Und ich stehe da jetzt, sagt dieser Mann. Nein, sondern ich bin der Oberste des Heeres des Herrn, gerade jetzt bin ich gekommen. Und das ist für den Josua, denke ich mal, es war eine ungeheure Ermutigung, dass da jemand, der Oberste vom Heer des Herrn kommt, wo der Josua weiß, unsere Aufgabe ist jetzt, dieses ganze Land mit den Riesen, mit diesen befestigten Städten einzunehmen. Wie sollen wir das überhaupt machen? Und da hat er eine Begegnung mit diesem Oberbefehlshaber von der Armee Gottes. Und was sagt dieser Mann ihm? Josua fragt, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der sagt ihm, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Wir kennen das von Mose, als er nach den ersten 40 Jahren Ägypten und dann nach 40 Jahren Wüstenzeit vor dem brennenden Dornbusch steht und dort auch dem heiligen Gott begegnet. Und dieser Gott ihn beruft dann. Und Gott sagt, zieh deine Schuhe aus. Also heißt, knie nieder. Das macht er ja schon, der Josua. Er fällt vor dieser Person nieder. Und er sagt, die Autorität und die Allmacht und das gehört dir. Ich stehe dir zur Verfügung. Als Jesus geboren wird, als kleiner Junge, dann kommen die Weisen aus dem Morgenland. Und das waren hochgebildete, umfassend belesene Persönlichkeiten aus dem heutigen Gebiet des heutigen Irak. Und die hatten durch diese Sternenkonstellation gesehen, dass da nicht nur ein König für die Juden geboren wird, sondern auch eine Person, die für die ganze Welt wichtig ist. Und diese Personen, die kommen dann nach Bethlehem und die sehen ärmliche Verhältnisse. Aber sie sehen, sie werden zu Jesus geführt, zu dem Kind. Und was machen sie? Man könnte ja sagen, ja, die beraten jetzt dieses Kind oder die Eltern, wie das jetzt strategisch und wie man da, was man da machen sollte. Nein, sie knien nieder und beten an. Und noch etwas, sie öffnen ihre Taschen und sie geben das, was sie haben, ihre Schätze, und das, was sie haben, geben sie und opfern sie, weil sie wissen, Jesus ist der Erlöser. Jesus ist der Einzige. Und das ist eine Reaktion, wo Jesus uns auch heute anspricht und sagt, weil die einzige Reaktion ist, knie nieder und anerkenne diese Autorität und diese Allmacht und diese Gnade und dieses Versorgen und diese Kompetenz, die in mir ist, für dein persönliches Leben, für die Gemeinde, für die Zukunft. Und der Josua macht das. Das heißt, und Josua tat es. Josua anerkennt die Autorität über sich und über das Volk Gottes. Und das sind eigentlich diese Reaktionen, wo es auch um geistliche Erneuerung geht, dass wir diese Prioritäten auch in unserem eigenen Leben wieder in die richtige Reihenfolge bringen. Und was ist es? Es ist, dass wir unser Glaubensleben einzig und allein auf der Gnade Gottes, auf die Gnade Gottes stellen, nicht auf unser tolles christliches Leben, sondern auf die Gnade Gottes. Dass wir den Bund, den Jesus mit uns gemacht hat, er hat uns erwählt, nicht wir ihn, dass wir das zugeben. Ja, Jesus, du hast zuerst mich gerufen und ich durfte ja sagen. Du bringst mich zum Ziel. Dass wir das Vertrauen auf das Versorgen Gottes, das Manna, die Früchte des Landes, das reicht aus für unser ganzes Leben. Das reicht aus für die Gemeinde. Und dass wir die absolute Autorität Gottes von diesem Befehlshaber, dass wir die wieder neu anerkennen. Es ist nicht unsere Autorität, auch nicht die Autorität der großen, tollen, evangelikalen Theologen. Ich habe gerade ein cooles Buch gelesen, wo jemand, ein Theologieprofessor von Dallas Theological Seminary in den USA, ist ein ganz tolles, bibeltreues Seminar und so weiter, der hat an einer Stelle gesagt, ja, also wir Theologen und Professoren, es geht uns manchmal mehr um unser eigenes Wissen. Und Jesus wird in den Hintergrund gedrängt. Es ist die Gefahr, dass wir nicht so wie der Josua hier niederknien vor Jesus und vor seiner Autorität, sondern unsere eigene theologische Autorität und unser Verständnis drüber stellen. Und das dürfen wir nicht machen. Ja, es ist das Blut, es ist das Brot und es ist der Bund und es ist der Befehlshaber. Und es ist die Reaktion von uns, dass wir auch niederknien und zu diesem Jesus auch aufschauen und seine Gewalt anerkennen, wo es heißt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du in unserem eigenen Leben immer wieder uns zeigst, wie wir die Prioritäten neu setzen dürfen. Dich als unseren Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dich, der du uns erwählt hast und berufen hast, dass wir dich immer wieder, auch heute wieder ganz neu als unseren Herrn und Heiland bekennen und in diesen Bund wieder eintreten als Menschen, die sich zur Verfügung stellen und dich als oberste Autorität annehmen und auch in die Stille gehen und uns aus deinem Wort, in dieser himmlischen Nahrung nähren dürfen. Dazu schenke deinen Segen. Amen.